Gott möge uns alle segnen, mit uns allen sein und sein Wort immer größer und herrlicher werden lassen, uns dankbare Herzen geben, denn es ist Gnade, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt. Die meisten glauben das, was sie über die Schrift sagen. Wir dürfen glauben, was die Schrift sagt und wie sie es sagt. Und das ist eine große Gnade. Wir haben gestern aus der Predigt Bruder Brenhams gelesen, werden heute noch weiterlesen. Ich möchte aus dem Propheten Jesaja, weil es um den Samen geht, aus dem 53. Kapitel lesen, Jesaja 53. Es ist ja das Kapitel in der ganzen Bibel, das uns Golgatha im Alten Testament in besonderer Weise vor Augen stellt, den Herrn in seinem Leiden und Sterben. Es heißt hier in Jesaja 53 in Vers 10, doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. Wir haben gestern aus dieser herrlichen Predigt, die im Jahre 62 gehalten wurde, vor Öffnung der Siegel, das, was als Grundlage gedacht war, gehört, haben uns darin vertieft. Wir wissen, Bruder Brenhim hat nicht nur gepredigt, es war ein geistliches Wachstum, es war eine Grundlage, ein Fundament, es war ein Aufbau, auch da ging es von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis. Lasst uns heute fortfahren. Mit dieser Predigt, das gesprochene Wort, ist der Originalsame. Hier lese ich jetzt auf Seite 24, Seite 24, den mittleren Absatz. Es kommt wieder zurück zum gesprochenen Wort. Dann sind wir das offenbar gewordene Wort Gottes. Jesus sagte dasselbe, wer an mich glaubt, wer ich bin, weshalb ich gekommen bin, zu welch einem Zweck ich es vollbringe, nämlich um die Menschen zu dem Glauben an das Wort Gottes zurückzuführen und nichts anderes hinzufügt, der wird die Werke, die ich vollführe, auch tun, da habt ihr es. Wir haben diesen Absatz gestern schon gelesen. Ich habe ihn nur eben noch einmal zitiert, um einzuleiten. Es geht einfach darum, dass wir jetzt erkennen, dass Gott sein Wort in der Originalform seinem Volke gegeben hat, dass wir als göttlichen Samen aufnehmen, damit das, was zur Vollendung notwendig ist, hervorkommen kann. Ich lese auf Seite 27 unterhalb der Mitte, das Wort Gottes ist noch das gleiche wie damals, vor tausenden von Jahren, als er es aussprach. Das einzige, was es benötigt, ist Wasser. Weshalb haben wir keine Ernte? Weil wir die verkehrte Art von Samen hineingelassen haben. Bruder Brenhim, darauf kommen wir gleich noch, spricht dann von dem Früh- und von dem Spätregen, von dem Regen der Belehrung, der zur Aussaat des Wortes notwendig war und die Aussaat begleitet, und von dem Regen, der vor der Ernte kommt. Hier spricht er von einer Art von Samen, von einer verkehrten Art, die dann hereinkam. Und das hat mich heute früh an eine Weissagung aus dem Jahre 67 erinnert, und die möchte ich gerade hier vorlesen. Vom 30.07.67, und ehe ich das tue, möchte ich mir die Bemerkung gestatten, dass ich von Herzen glaube, dass Gott in unserer Mitte geredet hat. Wir werden das, was richtig ist, um der Dinge willen, die falsch waren, nicht auch über Bord werfen. Hier lese ich Folgendes. Ihr wart mir ein schöner Garten, den ich sehr gepfleget hab. Seht, wie schöne Arten, die ich selbst gepflanzet hab. Und ich hab begossen alle, hab beschnitten jeden Baum, doch es kam der Tag, die Stunde. Seht, wer stieg da übern Zaun? Ach, es war der böse Same, pflanzte sich auch hier hinein. Doch die Axt ist an der Wurzel, nur der gute Sam ist mein. Ich glaube, dass das vom Geiste Gottes gewirkt war. Es gibt Menschen, die Gott pflanzt, und Menschen, die sich selber hineinpflanzen. Und daher kommt der Ausspruch des Herrn: Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die wird ausgerissen werden. Ihr könnt es in Matthäus 15, Vers 33 nachlesen. Ich möchte jetzt von Seite 28 lesen: Wenn Gott und sein Volk eins wird, das heißt, wenn der Geist Gottes den Samen Gottes, das Wort Gottes bewässert, wird Gott hervorgebracht. Es ist dann nicht mehr der Einzelne, sondern Gott. Weshalb? Weil ihr tot seid. Ihr besteht nicht mehr. Ihr betrachtet euch als tot, als hohl, wartet auf den Samenkeim. Was ist dann? Ihr seid es nicht mehr. Es ist nicht mehr der Mensch. Es ist Gott in dem Menschen. Es ist der Samenkeim, wie das gesprochene Wort am Anfang. Wenn das Wort Gottes in einem Menschen offenbar geworden ist, dann ist es nicht der Mensch, denn der Mensch ist gestorben. Er kann nicht gleichzeitig eine Kreuzung und ein Sohn sein. Entweder ist er ein Sohn des Todes oder er ist ein Sohn des Lebens. Wir haben eben das Wort vorgelesen bekommen aus dem Epheserbrief. Gott, reich an Barmherzigkeit, hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind als Mischung, als Kreuzung ja irdisch in diese Welt hineingeboren worden. Aber durch die Wiedergeburt versetzt uns Gott in den ursprünglich gewollten Zustand. Und das ist die Gnade, die an uns offenbar geworden ist und bis zur Vollendung offenbar werden wird. Hier steht dann weiter: Wenn er ein Sohn des Todes ist, dann überlasst ihn dem Teufel, damit er ihn tötet. Ein sehr harter Ausspruch. Aber es gibt Menschen, die einfach mit Macht zur Hölle wollen. Menschen, die auf dem breiten Wege bewusst ins Verderben gehen. Kein Mensch, auch Gott selber, kann sie nicht aufhalten. Das ist ihr Vorhaben. Und man muss solche Menschen tatsächlich gehen lassen, so leid es einem tut. Dann heißt es weiter, übergebt euch Gott einen Augenblick, damit er den Teufel, der in euch ist, tötet, ihn hinaustreibt und euch aushöhlt, leer macht, reinigt, alles hinaustut, was in uns ist. Gestattet Gott, dass er anschließend sein eigenes Leben in euch pflanzt. Dann seid ihr es nicht mehr. Es ist das Leben Gottes, weil es das Wort Gottes ist. Sobald der Heilige Geist es bewässert, wird dasselbe hervorkommen. Begreift ihr das? Wir haben das ja von dem Samen gehört. Der Same muss begossen werden. Er benötigt Feuchtigkeit, um überhaupt aufzugehen und dann auch zu wachsen. Auf Seite 29 lese ich den letzten Absatz. Christus bedeutet der Gesalbte. Ein Mensch, der gesalbt war. Gott wohnte in ihm. Was war es? Der Keim in einem Leib. Der Gesalbte. Der mit dem Geist Gottes gesalbte Leib brachte das offenbar gewordene Wort Gottes hervor. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem eingeborenen Sohne vom Vater verliehen wird, voller Gnade und Wahrheit. Dort war er. Er war das offenbar gewordene Wort Gottes. Dann starb er, um die Schuld für unsere Kreuzung zu bezahlen. Das ist es, wofür es geschah. Damit ihr euch selbst sterben könnt, bis ihr selbst gar nicht mehr da, sondern mit seinem Wort gefüllt seid, weil ihr sein Wort glaubt. Dann kommt der Heilige Geist, der in ihm war, herab, um das Wort zu bewässern, damit es wächst. Wir haben reichlich Wortsamen ausgesät. Und auch das wird hier noch behandelt, von den verschiedenen Aussaaten, die ja alle eine Ernte nach sich ziehen werden. Und so gewiss jede Saat, gleich welcher Art sie sein mag, eine Ernte nach sich zieht, so gewiss wird nach der göttlichen Aussaat des Wortes eine göttliche Ernte eingebracht werden. Es werden Söhne und Töchter Gottes sein, geboren durch den Geist und durch das Wort. Wir werden das noch gleich sehen. Ich lese weiter. Was bedeutet das? Gott tut sich kund und setzt das Werk seines ersten, seines eingeborenen Sohnes fort, der für unser gekreuztes Leben starb, um uns zurückzubringen, damit wir wieder Söhne und Töchter Gottes sind. Oh, wie kostbar dieser Gedanke! Gott setzt sein Werk fort, das Werk seines Erstgeborenen setzt er in den Erstgeborenen fort, das Werk, das er im Sohne begonnen hat, setzt er in seinen Söhnen und Töchtern fort. Das gleiche Werk, dieselbe Sache, dasselbe Wort, derselbe Same, der gleiche Geist. Wie wir irdisch nach Adam alle kommen, so kommen wir geistlich alle nach Christus, der ja als zweiter Adam bezeichnet wird. Ein herrliches Wort, ein wunderbarer Ausspruch. Es geht hier noch weiter. Damit wir wieder Söhne und Töchter Gottes sind, durch die Gemeinde soll sich nun durch das Wort dasselbe Leben entfalten. Damit das Wort fortfahren kann, sich so kundzutun, wie es durch Christus geschah. Christus war das offenbar gewordene Wort Gottes. Er starb, gab sein Leben, damit er den Geist senden kann. Er ist in seinem Leibe aufgefahren und sendet uns den Geist herab, um das zu bewässern, wofür er den Preis der Erlösung bezahlt hat. Wenn wir es nur glauben, und wir glauben es einfach, weil es wahr ist, weil es an uns geschah, und weil es an uns geschah, deshalb können wir es umso besser glauben. Hätten uns andere nur davon berichtet oder erzählt, dann wäre es mühevoll mit unserem Glauben. Doch dadurch, dass Gott sich gnädig an uns erwiesen, dass er sich mir und dir offenbart hat, dass er zu mir und zu dir sprach, dass sein Wort in dein und mein Herz fiel, dadurch können wir glauben, weil es mit uns, an uns und in uns geschah und weiterhin geschehen wird. Der Herr hat sich eine Gemeinde zubereitet, durch die er weiter wirken, durch die er sein Wort zur Ausführung, ja zur Erfüllung bringen kann. Ich lese den nächsten Absatz. Ihr fragt, warum legst du das ganze Gewicht auf die Bibel? Die Frage habe ich nicht gestellt und keiner von uns. Wir sind froh, dass Gott einen Mann hatte, der das ganze Gewicht auf die Bibel gelegt hat. Ein Vollgewicht, ein ganzes Gewicht auf die Bibel und auf sonst nichts. Und bis zum Ende werden wir nur das predigen, was in der Bibel geschrieben steht. Und alles andere werden wir Gott überlassen. Er wird sich nicht verspäten. Ihr fragt, warum legst du das ganze Gewicht auf die Bibel? Die Bibel muss in euch sein. Das Wort ist ein Same. Doch solange es nur darin geschrieben steht, wird es nichts ausrichten. Sobald es aber hier hinein, sobald es ins Herz hineinkommt, dann beginnt es, die Werke Gottes durch den Heiligen Geist kundzutun. Dann kommt Kraft, dann kommt Demut, dann kommen Visionen. Eure ganze Alleswisserei ist dahin. Ihr werdet zu einem Nichts. Christus wird lebendig. Wann kann er lebendig werden? In uns? Nachdem wir uns selber gestorben sind. Zwei Dinge können nicht nebeneinander existieren, die so gegensätzlich sind. Also, mit Christus zu sterben, sich selbst allen eigenen Gedanken, allem eigenen Vorhaben, was immer es sein mag, gestorben zu sein, um das Leben leben zu können, das uns in Christus und in Gott verborgen hält und in ihm erhält. Ich lese hier weiter. Er lebt, das ist es, weil er starb, lebe ich. Er lebt, das ist es, weil er starb, lebe ich. Wenn ich sterbe, kann wiederum er leben. Merkt ihr die Wechselwirkung, um die es hier geht? Auch ein Mensch, der wiedergeboren wurde zu einer lebendigen Hoffnung, muss seinen eigenen Vorstellungen, muss sein eigenes Leben immer wieder neu in den Tod geben, damit Christus leben und der Wille Gottes geschehen kann. Ich bin mir völlig gestorben, damit ich sein Leben haben kann. Wie tat ich das? Indem ich sein Wort, seinen Samen annahm und es durch den Glauben in mein Herz aufnahm. Ich glaubte es und deshalb bringt es genau das hervor, was die Bibel sagt. Gott gebrauchte einen Propheten zu einem Dienst in unserer Zeit. Er glaubte an den Auftrag, den Gott ihm gab, er brachte das Wort. Und weil er glaubte, hat Gott bestätigt, in einer nie dagewesenen Weise bei irgendeinem Propheten. Nun aber sind wir gefragt und gefordert. Wenn Gott einen Propheten sandte und dieser glaubte und verkündigte und der Herr das Wort bestätigte, dann müssen wir, die wir diese von Gott bestätigte Botschaft gehört und im Glauben aufgenommen haben, fest damit rechnen, dass Gott sich auch uns offenbart und sein Wort als wahr bestätigt. Ich lese auf der nächsten Seite, Seite 31 oben, alle Söhne und Töchter Gottes sind vorherbestimmt. Aber sagt ihr nun, würde er einfach jemanden verwerfen? Nein, ihr seid mit einem freien Willen ausgestattet. Doch weil er Gott, der Unendliche, ist, wusste er alles, was kommen würde im Voraus. Ich habe zu euch ja bereits darüber gesprochen. Er wusste, wer sie sind. Das glauben wir alle, dass Gott alle Dinge weiß. Und so wie Jesus Christus dazu vorherbestimmt worden war, als Sohn Gottes zu sterben, so sind durch ihn alle Söhne und Töchter Gottes vorherbestimmt worden, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott beginnt nicht erst heute zu planen. Gott hat geplant, ehe die Zeit begann. Und das glauben wir auch von ganzem Herzen. Die letzten Absatz oder die einige Zeilen des letzten Absatzes hier. Christus konnte nichts anderes sein als das, was er war. Er war der Sohn Gottes. Das ist es. Seht ihr nun, was ich meine? Seht, wenn ihr dazu vorherbestimmt seid, werdet ihr das Wort erkennen und ihr werdet es glauben. Weshalb? Weil etwas Neues vorhanden ist. Gott hat ja gesagt, er tut etwas Neues, aber es muss das von Gott neu geoffenbarte in ein erneuertes Herz hineingelegt werden, damit es Frucht bringen kann. Auf Seite 32 den mittleren Absatz. Aus diesem Grund konnte Gott seine Werke durch Jesus wirken. Denn er war der vorherbestimmte Sohn. Er war das Lamm, das schon vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Vor hunderten Millionen von Jahren schon, wie ich es vorhin von 1. Mose 1,1 sagte, war er dazu vorherbestimmt. seinen Platz einzunehmen. Amen. Deshalb tat er den Willen des Vaters. Er war das offenbar gewordene Wort. Durch jeden weiteren Sohn wird dasselbe offenbar. Das sind diejenigen, die vorherbestimmt sind. Wenn wir an Vorherbestimmung glauben, und das müssen wir, wenn wir die Heilige Schrift als wahr halten, dann müssen wir auch damit rechnen, wie hier gesagt wird, dass wir als Söhne und Töchter Gottes unseren Platz einnehmen. Und so gewiss sich jede Verheißung an ihm, dem Ersten, dem eingeborenen Sohne Gottes erfüllte, der mit Bezug auf ihn geschrieben stand, so muss sich notgedrungen, weil der heilige Mund des Herrn es geredet hat, an der Gemeinde des lebendigen Gottes jede Verheißung erfüllen, die Gott ihr gegeben hat. Amen. Gott bricht sein Wort nicht. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Es bleibt bei dem, was Gott gesagt hat. Von Seite 33 oben. Genauso wie er vorherbestimmt war, wird der Wortsame, das Wort Gottes, auch in euch, seiner Gemeinde Fleisch. Merkt ihr, worum es geht? Nicht nur in ihm, sondern in euch, in der Gemeinde, wird es Fleisch. Ihr sagt gewiss, Bruder Brenhim, ich glaube jedes Wort. Dann macht keinen Rückzieher, wenn es um eure Überlieferungen geht. Wie viele machen trotz Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes einen Rückzieher, wenn es um bestimmte Dinge geht, die nicht nach ihrem Maß zugeschnitten sind? Und sie greifen auf die Überlieferungen zurück und lassen das von Gott geoffenbarte Wort fallen. Und das darf nicht mehr geschehen. Überlieferungen haben da, wo Offenbarung ist, keinen Platz mehr. Überlassen wir sie denen, die sie schon seit Generationen überliefert haben. Wir sind nicht dazu bestimmt, Überlieferungen und Traditionen zu glauben. Gott hat uns dazu bestimmt, sein geoffenbartes Wort von Herzen zu glauben. Und dann kommt Offenbarung, dann kommt Übersicht und Einsicht. Haltet am Wort fest, verbleibt mit dem Wort und gebt dann Acht, was geschieht. Sagt, o Herr, ich glaube es, sende den Heiligen Geist. Wir müssen in unserem Herzen den Entschluss fassen und mit unseren Lippen bekennen, Herr, ich glaube. Herr, ich glaube dein Wort. Auch das haben wir betont. Solange die Sache nur im Herzen ist, ohne mit dem Munde ausgesprochen zu werden, kann der Feind noch hin und her machen. In dem Moment aber, wo das, was dir durch den Geist im Herzen zu einer göttlichen Offenbarung geworden ist und du es aussprichst, ist es ein Teil von dir und du bist ein Teil dessen. Und der Satan muss weichen, weil wir ihm dann mit dem Worte Gottes begegnen. Und dem kann er keinen Widerstand leisten. Ehe wir gleich auf einen ganz ungeschickten Passus kommen, möchte ich das hier mit aufrichtigem Herzen sagen, dass ich nicht gewusst habe, dass Bruder Brenhim einen solchen Gedankensprung hier in dieser Predigt macht. Aber nun ist er einmal hier und so werden wir ihn auch lesen. Auf der gleichen Seite 33, ungefähr Mitte des mittleren Absatzes. Es geht um den Glaubenssamen Abrahams, der das Wort Gottes glaubt, ganz gleich wie die Umstände waren. Das ist es, wisst ihr, jetzt könnte ich jauchzen. Bruder Branham hat ja Abraham so oft erwähnt. Seinerzeit sagte mir jemand, der die Predigten in Karlsruhe und in Zürich gehört hat, dass Bruder Branham sich ja wiederholt hätte und hat die Geschichte Abrahams immer wieder neu erzählt. Aber dass Gott uns gerade in Abraham ein außergewöhnliches Beispiel gab, vergessen die Leute ganz und gar. Abraham glaubte Gott. Er gehorchte Gott. Er tat, was der Herr ihm sagte. Ist somit der Glaubensvater all derer geworden, die das Wort des Herrn hören, glauben und danach tun. Bruder Branham sagt hier, jetzt könnte ich jauchzen. Ich wünschte, dass es uns auch einmal so ginge. Dass wir von der Offenbarung des Wortes Gottes so erfasst würden, dass es auch äußerlich wahrnehmbar sein könnte. Ich lese weiter. Seht her, begreift es, der Glaubenssame Abrahams, worauf kam es an? Nicht auf den Leib Abrahams, sondern auf den Glauben Abrahams. Was glaubte Abraham? Das Wort Gottes. Ganz gleich, was kam, er benannte alles, was im Gegensatz dazu stand, als wäre es nicht da. Würde das die Denominationen nicht in Stücke reißen? Gewiss. Wenn die Wahrheit über Heirat und Scheidung in dem Licht, wie es hier in der Bibel steht, hervorgebracht würde, zerbreche das eine jede Gemeinde in dieser und allen anderen Städten, falls sie versuchte, sich danach auszurichten. Eigenartiger Ausspruch, lohnt sich darüber nachzudenken. Beide Seiten sind im Unrecht. Das kann ich mit dem Wort beweisen. Sie sind beide verkehrt. Nun gut, kann ich mit dem Wort beweisen. Sie sind beide verkehrt. Nun gut. Ich werde nicht sagen, ob ein Mann dies oder dass eine Frau jenes tun sollte, denn es ist bereits genug Verwirrung unter ihnen. Jesus sagte, lasst sie gewähren, die Blinden führen die Blinden. Sie würden nur darüber streiten, es aber nicht glauben. Bleiben wir einen Augenblick dabei stehen. Versetzt euch zurück in das Jahr 1962, wenn ihr es genau wissen möchtet, auf den 18. März des genannten Jahres, und dann später auf das Jahr 65, als über dieses Thema gesprochen wurde. Und schon hier sagt Bruder Branham, es würde nur mehr Verwirrung anrichten, sie würden nur darüber streiten, es würde ihnen nicht helfen. Die Blinden würden weiterhin die Blinden führen. Aber es gibt Menschen, die sind sehend geworden. Es gibt Menschen, denen ist geholfen worden. Menschen, die das geoffenbarte Wort als von Gott gesandt aufgenommen haben. Und sie können die Dinge biblisch und göttlich einordnen. Nicht mit Schriftgelehrten, sondern durch Offenbarung, die Gott geschenkt hat. Ich lese von Seite 34, dem mittleren Absatz. Wenn nun der Wortsame genauso vorherbestimmt ist, wie er war, was bewirkt dann dasselbe Wasser? Ist die Gemeinde von heute eine vorherbestimmte Braut? Hat Gott gesagt, dass er eine Braut ohne Flecken und Runzeln haben wird? Dann ist sie doch vorherbestimmt, nicht wahr? Auch Christus war vorherbestimmt. Er war der königliche Same Abrahams. Was geschah dadurch? Als der Geist auf Christus herabkam, legte er Zeugnis vom Worte Gottes ab. Und wenn das Wasser, der Geist, auf den Wortsamen fällt, dann wird der königliche Same Abrahams, wer das Wort Gottes glaubt, dieselbe Art von Ernte hervorbringen. Wie wunderbar ist immer wieder die Brücke geschlagen worden von dem Erlöser zu den Erlösten, von dem Erstgeborenen zu den Erstgeborenen und von dem Sohn zu den Söhnen und Töchtern Gottes. Wie schon vorhin gesagt, dasselbe Wort, der gleiche Geist. Es ist nur ein Gott, der alles in allen wirkt. Und das erkennen wir, auf welche Weise er es tut. Nämlich immer gemäß seinem Wort, nicht nach unserer Meinung. Wir werden gar nicht gefragt. Wir haben nur eins zu tun, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, und Gott an uns wirken zu lassen. Die letzten Zeilen auf Seite 34. Wer ist nun der Same Abrahams? Nicht der es dem Fleisch nach ist. Paulus sagte, dass nicht der ein Jude ist, der es äußerlich ist, sondern der, welcher es innerlich ist. Wer ist also der Same Abrahams? Diejenigen, die das ganze Wort Gottes glauben. Das ist der Same Abrahams. Hat Abraham etwas deuten können, hat er fragen können, Herr, warum muss ich jetzt und warum kann es nicht anders sein? Der Herr sprach, es war ein heiliges Gebot, ein Befehl, und dieser wurde ausgeführt. Auf Seite 35 lese ich die letzten 6 Zeilen. Jesus sagte, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Oh ja, wann hat er sie, die Gemeinde, erwählt? Was sagte Jesus, wann er seine Gemeinde erwählte? Vor Grundlegung der Welt. Ich lese jetzt das Wort. Denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt. War es bei der letzten Erweckung, die Dr. Sohn so gehalten hat? Nein, nein. Vor Grundlegung der Welt. Darin kommt unser Glaube zur Ruhe. Denn dann erst ruht er in Gott, der alle Dinge vor Grundlegung der Welt nach dem Ratschluss seines eigenen Willens festgelegt hat. Ein Mensch, der das nicht glaubt, dessen Glaube wankt hin und her. Wenn wir aber glauben, wie die Schrift sagt, dann kommt eine solche Verankerung, die uns nicht mehr aus dem Gleichgewicht werfen kann. Es mögen Prüfungen kommen, manchmal auch schwere, aber sie werden uns zum Guten dienen. Ich lese auf Seite 36, fast die Mitte nach dem Bibeltext. Wer tat es? Gott. Wann tat er es? Vor Grundlegung der Welt. Wenn wir jedoch auf unrechtmäßige Weise durch die Verderbtheit Evas geboren wurden, wir sind ja ihre Kinder und deshalb dem Tode unterworfen worden, dann musste der souveräne Gott eine Möglichkeit für die Erlösung seiner Kinder schaffen. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Wo ist nun das Große, das ihr getan habt? Ihr habt überhaupt nichts getan. Ihr solltet euch schämen. Gott hat alles getan.
Amen.
Die Dinge haben alle ihre Richtigkeit. Es gibt Menschen, die schauen auf das, was sie getan haben und rühmen sich dessen und dünken sich groß. Und dieselben Menschen sind es, die dann auf andere schauen und sehen, was sie verkehrt haben und schauen auf sie herunter und dünken sich abermals groß. Und dann gibt es eine Gruppe, zu der ich uns gerne zählen möchte, die nicht auf sich selbst schaut, weil etwas Großes getan wurde, und nicht auf andere schaut weil etwas Ungeschicktes getan wurde, sondern eine Gruppe, die dankbar ihre Augen und Herzen zum Himmel emporhebt und ihre Stimmen, um Gott zu danken für das, was er getan hat. Was haben wir zu unserer Erlösung und Rettung hinzutun können? Gar nichts. Als wir noch gar nicht geboren waren, hat Gott uns in Christus am Kreuz auf Golgatha mit sich selber versöhnt. Amen. Als wir noch keine Schuld hatten, noch gar nichts existent war, hat Gott schon alles beglichen und von uns genommen. Erlösung kommt vom Herrn und ist uns zuteil geworden. Jetzt kommt auch wieder etwas Seltsames, aber steht nun einmal hier. Sind auch für mich mancherlei Überraschungen, vor denen ja keiner sicher sein kann. Ich lese weiter auf Seite 36. Einmal kam jemand zu mir, beschimpfte mich und beschuldigte mich, etwas Verkehrtes getan zu haben. Ich erwiderte, oh, vergiss es. Schöne englische Art, just forget it. Vergiss es einfach. Was soll's? Und dieser Mann schien darüber nicht gerade glücklich gewesen zu sein. Ich lese weiter. Er fragte, wie kannst du das so leicht nehmen? Das betrifft doch deine Familie. Oh, schwere Sache. Natürlich. Und er sagt, forget it. Vergiss es. Wie kannst du das so leicht nehmen? Das betrifft doch deine Familie. Ich wünschte, ich hätte wie Bruder Brennan ein bisschen Indianerblut, so in meinen Adern, dass ich einiges ein wenig leichter nehmen könnte. Aber wie gesagt, wir alle sind nun, wie wir sind, irdisch und göttlich. Er antwortete, ach, das wurde doch schon vor Grundlegung der Welt als Prüfung für mich vorherbestimmt. Ja, was sagt ihr jetzt? Das wurde ja schon vor Grundlegung der Welt für mich als Prüfung vorherbestimmt. Und eine Prüfung muss bestanden werden. Wo keine Prüfungen sind, da gibt's auch keine Urkunden, da wird nichts bescheinigt. Wir müssen durch mancherlei Prüfungen hindurch. Und Bruder Brenim hatte eine göttliche Grundlage. Er glaubte nicht nur allgemein an die Vorherbestimmung und zog dann einige Bereiche und Punkte wieder aus ihr heraus. Er glaubte an eine totale, alles umfassende Vorherbestimmung Gottes in seinem Leben und seine Familie, seinem Dienst, seinem Auftrag. Er glaubte Gott. Amen. Und deshalb konnte er sagen, forget it. Vergiss es. Das war vor Grundlegung der Welt für mich als Prüfung vorherbestimmt. Gewiss, es ist schon in Ordnung so. Menschlich gesehen mag das völlig anders ausgesehen haben. Denn die Beanstandung in sich beinhaltet schon, dass da etwas nicht im Lot war. Und er sagt, das ist völlig in Ordnung so. Und geht seinen Weg mit Gott. Der Herr helfe mir, das Gleiche zu tun. Er fragte, wie machst du das? Ich erwiderte, wenn ich immer nur darauf schauen würde, fiele ich andauernd hin. Auch sein Leben war nicht verschont von Prüfungen, die innerhalb der Familie kamen. Aber er sagt, wenn ich andauernd oder darauf schauen würde, dann fiele ich andauernd hin. Wir können nicht auf die Hindernisse schauen und uns noch nicht mal an ihnen aufhalten, sondern müssen entweder sie beseitigen oder über sie hinweggehen. Denn ein Weg ist nicht zum Stehen, ein Weg ist zum Gehen. Und deshalb müssen wir vorwärts gehen im Glauben an den Herrn. Aber dass alle Dinge vorherbestimmt sind, auch die irdischen, das tröstet und stärkt mich. Und ich glaube euch alle auch. Auf Seite 37 ungefähr, in der Mitte lesen wir, die Gläubigen des Wortes und des Geistes müssen eins sein. Begreift ihr das? die Gläubigen, das Wort und der Geist sind absolut eins. Ihr denkt nicht mehr eure eigenen Gedanken. Ihr braucht nicht mehr eure eigene Überlegung. Ist das nicht wunderbar? Die Gesinnung, die in Christus war, ist in euch. Die Gesinnung Christi in euch wird das Wort nehmen, wie er es tat, denn er war das Wort. Wenn die Gesinnung Christi in euch ist, seid ihr das Wort. Ihr seid das lebendige Wort Gottes. Ihr repräsentiert ihn hier auf Erden, indem ihr das Werk fortsetzt. So sollte es mit der Gemeinde sein. Auch diesen Gedanken haben wir immer wieder hervorgehoben. Gott in Christus und Christus in der Gemeinde. So wie Christus die Werke Gottes wirkte, so sollen wir die Werke Christi tun. Es heißt hier weiter, wenn das so ist, wird die Bibel wieder so verwirklicht, wie es in den früheren Tagen zur Zeit der Jünger war. Dann lebt die Bibel wiederum, und zwar in euch. Dann wird das Wort, das hier geschrieben steht und in unsere Herzen hineingelegt wurde, durch die Gemeinde bestätigt und somit lebendige Realität. Dann lesen wir nicht mehr nur, was geschrieben steht. Dann sehen Menschen, dass das geschriebene Wort an denen, die es glauben, lebendig wurde und an ihnen Bestätigung fand. Nämlich Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Und auch das glauben wir von ganzem Herzen. Denn Gott macht keine leeren Worte. Er meint, was er sagt und sagt, was er meint. Den letzten Absatz auf dieser Seite, glaubt ihr gut. Wenn dem so ist, wird die Bibel wieder so kund werden wie in den Tagen Christi. Denn ihr seid genau ein vorherbestimmter Same, wie es Christus war. Wenn der Regen auf den Samen fällt, kommt das Leben von selbst hervor. Dann geschieht dasselbe wie damals, als der Heilige Geist auf den Samen fiel, von dem Jesus sagte, dass er schon vor Grundlegung der Welt, den er schon vor Grundlegung der Welt erwählt hatte. Auch sie waren vorherbestimmter Same. Stimmt das? Sie zogen sich auf den Söller zurück. Der Same, das Wort, befand sich in ihnen, war aber noch nicht zum Leben hervorgekommen. Ganz plötzlich kam ein Brausen vom Himmel und die Ströme rauschten herab. Sie erfüllten das ganze Haus, in dem sie sich befanden. Dann begann der Same zu wachsen. Er fing an, offenbart zu werden. Das Wort Gottes verwirklichte sich. Ich wollte sagen, das Wort Gottes wirkte sich aus. Beides sagt das Gleiche. Das Wort Gottes verwirklichte sich. Die Verheißungen wurden durch diejenigen, die sie trugen und glaubten, Realität. Es war nicht nur geschrieben, es war zu hören, es war zu sehen, es war zu erleben, dass der Herr als der Auferstandene unter seinem Volk war, wie er verheißen hat. Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein alle Tage bis an das Ende der Welt. Und es heißt und steht geschrieben, er wirkte mit ihnen und bestätigte ihr Wort oder das Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wir rechnen einfach damit, dass Gott etwas tut. Nicht damit, dass ein Mensch jetzt kommt und sagt, so, ich habe die Sache im Griff. Einen solchen Menschen wird's nicht geben. Ich möchte es gerade andersrum sagen. Möge der Zeitpunkt kommen, in dem Gott dich und mich, uns alle in der Hand hat, dass er mit uns und durch uns tun könnte, was ihm wohlgefällt. Nämlich das bewirken, worauf wir warten. Ich lese von Seite 39, etwa sechste Zeile von oben. Öffnet jetzt euer Herz und hört zu. Denkt daran. Die Bibel sagt in 1. Mose, in dem Text, den wir gelesen und aus dem wir den Grundgedanken für heute genommen haben, dass jeder Same nach seiner Art hervorbringen soll. Es muss nach seiner Art hervorbringen. Das stimmt. Jeder Same muss das tun. Denkt daran. Die Erde ist voller Samen. Der Regen bewirkt, dass ein jeder nach seiner Art hervorbringt. Ich glaube, die Erntezeit ist nahe. Glaubt ihr es nicht auch? Ihr stimmt alle damit überein. Wir stehen kurz vor der Ernte. Die Samen sind gesät worden. Das ist es, was mit uns los ist. Die Saat ist gesät worden. O Gott, ich wünschte, ihr könntet sehen, was jetzt an mir vorübergezogen ist. Die Samen sind gesät worden. Ihr wisst ja, es gibt eine Zeit der Aussaat und später eine Zeit der Ernte. Ihr wisst, dass es so ist. Nun kann es Menschen geben, die das jetzt so ganz buchstäblich und wortwörtlich nehmen. Dann, wenn ihr es tut und den Gedanken so in euch aufnehmt, als sei alles zum Abschluss gekommen, dann hätte Bruder Brenim keine weitere Predigt mehr halten brauchen seit dem 18. Dezember 62. Er sagt hier, die Saat ist ausgesät worden. Ich habe ja nicht alles lesen können. Er spricht von Oral Roberts, von Billy Graham. Er spricht von Seemännern, die eine gewisse Saat ausgesät haben. Und die einen haben die Saat aufgenommen, die andere jene. Und es ist Saat aufgenommen worden, um dann später hier und da die gleiche Saat weiterzutragen. Genauso sah er, dass biblisch eine göttliche Aussaat, nämlich die Verheißungen für diese Zeit, auf den Leuchter gestellt wurden und als Aussaat zur Verfügung gestellt worden sind. Und gerade das, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, das nehmen wir, um es zu tragen. Und ich glaube, es ist der Prophet Jesaja, der sagt, sie ziehen hinaus mit Weinen und tragen edlen Samen und kommen voll beladen mit Garben wieder zurück. Sie gehen hin mit Weinen, aber sie tragen edlen Samen. Den edlen Samen des Wortes Gottes, des Originalwortes, der nicht vermischt werden darf. Wir haben das gehört und bestätigen es auch mit aller Freudigkeit, ohne jegliches Wenn und Aber, dass wir irdisch gesehen eine Mischung, eine Kreuzung sind, dass wir geboren wurden, um zu sterben, das wissen wir alle. Aber genauso wage ich zu sagen, dass Gott in Christus den Schaden gut gemacht hat und dass er, der gekreuzigt wurde, meine und deine Kreuzung aufgelöst hat, um uns zu wahrhaftigen Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Auch da haben wir die zeitliche Einteilung im Worte Gottes. Johannes schreibt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Amen. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auf der gleichen Seite den letzten Absatz. Wir hören in den verschiedenen Organisationen so viel darüber, dass wir uns jetzt im Spätregen befinden. Das ist Unsinn. Es ist nicht so. Oh, jetzt geschieht etwas. Ich sehe es an mir vorüberziehen. Der Geist hat es aufgegriffen. Amen. Ich weiß, dass dies die Wahrheit ist. Es ist so, spricht der Herr. Eine Vision kam gerade. Ich bin fast nicht imstande, weiterzumachen. Jedes Mal, wenn ich ihn schaue, sehe ich, wie es sich vor mir entfaltet. Dann wird sie unterbrochen und ich komme wieder zu meiner Betrachtung zurück. Ich habe versucht, einige von euch, die dort sitzen, zu beobachten. Dann schaute ich hinweg. Doch überall, wohin ich auch blickte, wird mir etwas gezeigt. Bruder Brenim sah Visionen, während er predigte, er sah Visionen, während er saß, ging, wo immer auch. Er wurde mit dieser Gabe, wie wir alle wissen, geboren. Er kann sich an das erste Erlebnis erinnern in seinem ganzen Leben, und das war eine Vision. Gott hat ihn dazu bestimmt gehabt. Ich hoffe, dass ich daran richtig liege. Oder war es der Mann mit den Schneeschuhen? Ganz gleich, wie dem auch sei. Er war als Mensch in diese Welt hineingeboren, zu einem ganz besonderen Zweck. Und wie der Prophet Jeremia oder wie ihm gesagt wurde, dass er schon, ehe er im Mutterleib gebildet wurde, zum Propheten von Gott bestimmt worden war, zum Propheten für die Völker, so war es auch mit Bruder Brenim. Er ist als Prophet geboren worden. Ihn hat keiner zum Propheten gemacht. Gott hat ihn zum Propheten gemacht.
Amen.
Und mit seinem Dienst sind wir zum Worte zurückgeführt worden. Wir glauben, wie ich schon gestern betonte, dass die Zeiten der Deutungen, der Auslegungen, der Überlieferungen völlig vorbei sind. Dass wir das Wort, das an uns gerichtet wurde, ernst nehmen. Jetzt geht es hier aber ganz speziell um den Begriff Spätregen. Und dazu sagt Bruder Brenner, es gibt Menschen, die behaupten, das ist alles schon gewesen oder ist da. Und er sagt Unsinn. Dann sagt, ich sehe etwas, wie es sich entfaltet. Und gerade dieses Wort, ich sehe, wie es sich entfaltet, erinnert mich an den dritten Zug, an einige andere Begriffe, die ich hier jetzt nicht erwähnen möchte. Er sagt sogar vom siebenten Siegel, ich sah, wie es sich entfaltete, darf es aber nicht sagen. Wir können dessen gewiss sein, dass Gott noch manche Überraschung für uns hat. Und zur richtigen Zeit wird Gott schon das Richtige tun. Da können wir ganz unbesorgt sein. Auch darüber sind wir froh, dass noch einiges auf uns wartet. So, wie es heute um uns steht, wird es am Tage der Wiederkunft Jesu Christi nicht um uns stehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es wird eine Zeit, das kann ich euch vorlesen aus dem Worte Gottes, Apostelgeschichte 3, 20 und 21, vielleicht sogar Hälfte von Vers 19. Gott wird eine Zeit der Erquickung senden vom Angesicht des Herrn, und Christus bleibt im Himmel bis zu der Zeit der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund aller Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Gerade in dem Zusammenhang steht es von der Zeit der Erquickung, die der Herr senden wird. Er möge sie bald senden. Je eher sie kommt, je eher werden wir erquickt. Und wir alle brauchen eine Erquickung. Ich lese von der nächsten Seite den zweiten Absatz. Der gesäte Same benötigt Wasser, bevor er wachsen kann. Der Regen muss fallen, bevor der Same, der gepflanzt wurde, wachsen kann. Kommen einige Ausführungen. Der Same muss gesät werden, und dann benötigt er Wasser, um wachsen zu können. Ihr sagt nun, Bruder Brenim, wir haben das Wasser bereits empfangen. Ich bringe damit eure Gedanken zum Ausdruck. Das stimmt, das ist korrekt. Ihr empfingt Wasser. Im nächsten Absatz sagt er, was bekamen wir in der Pflanzzeit? Den Frühregen. O, sagt ihr, Das ist doch Unsinn. Ein Moment bitte. Seht, in Joel, Englisch 2 bei uns 3, steht, nachdem dort über den Frühregen, ihr könnt das hebräische Wort dafür nachlesen, wenn ihr wollt, schreibt es euch auf. Es heißt Mori. Hier kommt Bruder Brenim auf den Frühregen, der in Verbindung mit der Aussaat geschah. Wer das Wort dort genau liest, wird feststellen, dass am Ende beides um die gleiche Zeit fallen wird. Vielleicht kommt Bruder Brenim auch darauf. Lesen wir den letzten Satz von Seite 40 und dann auf Seite 41. Doch das Wort wird Söhne und Töchter Gottes hervorbringen. Auch das kommt. Seht, was dieser mächtige Spätregen bewirken soll. Merkt ihr, worauf er hinzielt? Auf den Spätregen. Um die abschließende Ausgießung des Heiligen Geistes. Es geht dann um die lebendig machende Kraft, die alles erquickt. Die Kraft, die in uns wohnen muss, um unsere sterblichen Leiber lebendig zu machen. Da sagte irgendjemand, wenn wir die Toten sehen, dann werden wir Auferstehungsglauben bekommen. Und ich konnte nicht anders als sagen, nicht durch die Auferstehung der Toten wird mir Auferstehungskraft vermittelt, sondern wie geschrieben steht, wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, dann wird er eure sterblichen Leiber lebendig machen. Das ist Gottes Wort. Und dabei bleibt es. Etwas anderes wird es nicht sein. Gott hat den in Christo Entschlafenen ihre Verheißung gegeben, nämlich, dass sie zuerst auferstehen werden. Und Gott hat denen in Christo Lebenden die Verheißung gegeben, nämlich, dass sie danach verwandelt werden. Und gemeinsam hat er uns die Verheißung gegeben, dass wir ihm entgegengerückt werden und ihm in der Luft begegnen und alle Zeit mit dem Herrn vereint sein werden. Wie schön ist es, von Herzen Gottes Wort glauben zu können. Amen. Sich jeder frommen Fantasie zu entledigen, die doch nur in die Irre führt und falsche Hoffnungen in uns weckt und Menschen zerreißt. Vielleicht nicht sie selbst, aber untereinander zertrennt. Ich lese weiter, und zwar auf Seite 43, den letzten Absatz. Trotz unserer Fehler, ihr sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das macht nichts. Auch Abraham beging Fehler. Er kann die Gemeinde nicht hinwegraffen. Er kann die Auserwählten nicht töten. Er kann euer Leben nicht nehmen, denn ihr seid ein Teil von ihm selbst. Ihr seid das Wort. Das Wort ist in euch. Es offenbart sich, beweist sich durch Liebe, Freude, Friede, Langmut. Ihr glaubt jedes Wort Gottes. Und sie alle wirken. Gott wirkt durch euch. Seht, ihr seid ein Teil des Wortes, welches Christus ist. Uns ist gelehrt worden, dass er das Wort ist. Und wir sind Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. So ist es. Jetzt kommen wir auf etwas. Dann wieder Früh- und Spätregen. Aber ihr könnt's ja zu Hause alles nachlesen, ist für uns ja kein neues Material. Gut ist zu wissen, dass Gott einen Plan mit der Gemeinde hat. Gut ist es zu wissen, in diesem Plan Einsicht zu bekommen und sich einfügen zu lassen. Und alles, was Gott sich vorgenommen hat, das wird er dann zur rechten Zeit tun. Auf Seite 44 lesen wir in der Mitte, gebt jetzt genau Acht. Ich meine, ich war beim Thema über den Regen, den Spätregen. Alle Zeichen deuten jetzt auf das Ende hin. Jeder, der das Wort Gottes glaubt, erkennt das. Dann den letzten Absatz. Gehorsam. Nun seht, ich zeige euch, dass wir uns in der Endzeit befinden. Sogar das Gleichnis, von den törichten und klugen Jungfrauen trifft zu. Sieht die törichten Jungfrauen, stellen die Kreuzung dar. Sie hatten den Samen ohne das Öl, die Feuchtigkeit, damit er hätte wachsen können. Es gibt also zweierlei, das haben wir schon gestern gesehen. Die einen nehmen auf, bewahren das Wort, das sie gehört haben, und der Geist macht es in ihnen lebendig. Die anderen nehmen das Wort auf, kreuzen es, fügen ihre eigenen Ansichten hinzu, und wieder tritt geistlicher Tod ein. Wann trat irdischer Tod ein? Im Garten Eden, vielleicht auch geistlicher, vielleicht beides, vielleicht eins früher, andere später, als das Wort übertreten, als eigene Gedanken über das Wort aufgenommen wurden und das Wort in seiner Originalform nicht mehr geglaubt und danach getan wurde. Jedes Mal, wenn das geschieht, kommt geistlicher Tod über die Gemeinde. Aber wir glauben, dass Gott uns durch das Originalwort aus den geistlichen Gefängnissen, wo Tod herrschte, herausgenommen hat und uns lebendig gemacht. So haben wir es im Einleitungswort ja auch gehört. Gott hat uns durch Christus mit ihm zusammen schon lebendig gemacht. Sofern wir sein Wort hören, in uns aufnehmen und der Same den Ruheplatz in unseren Herzen findet und der Geist ihn lebendig macht, werden wir zu einer neuen Hoffnung wiedergeboren. Von Seite 45 lese ich kurz nach der Mitte. Seht, welch eine Art von Erweckung sie haben. Sie hatten gewaltige Erweckungen. Es sieht gut aus, nicht wahr? Ihr sagt, ja, Bruder Brenhim. Jetzt hast du uns in eine gefährliche Lage gebracht. Da wollte ich euch haben. Wie sollt ihr sonst erkennen, was richtig und was falsch ist? Prüft alles am Wort. Nur so könnt ihr erkennen, ob es richtig oder falsch ist. Prüft es einfach am Wort. Vielleicht hört diese Predigt auch jemand, der damit Not hat. Aber ich mache es trotzdem, dass ich sage, was ich sagen muss, wozu ich mich eben doch so ganz plötzlich gedrungen fühle. Wie viele vergleichen die Aussprüche Bruder Brenhims untereinander, ohne sie zum Wort zurückzunehmen. Und sie haben eine solche Liste von verschiedenen Aussprüchen. Sie übersteigen jedes Maß und jede Grenze. Hier sagt Bruder Brenhim, vergleicht alles mit dem Wort. Prüft alles am Wort und stellt dann fest, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Gott ist der Gott seines Wortes. Dank sei ihm dafür in Ewigkeit. Einen anderen Gott wird es nicht geben, es sei denn, du machst in dir. Und dann ist es ein Götzen und nicht mehr Gott. Gott ist und bleibt Gott in Ewigkeit. Was müssen wir also tun? Alles mit dem Worte Gottes vergleichen. Und dann unseren endgültigen Stand im Worte und auf dem Wort einnehmen. Seht, was es über das Wort sagt. Einen Geist könnt ihr daran prüfen, was er über das Wort sagt. Wenn er das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Ganz gleich, was es ist. Wenn es das Wort leugnet, ist es nicht von Gott. Wie viele habe ich getroffen? Und da möge mir Gott jetzt vergeben und mir nicht deswegen zürnen. Wie viele habe ich getroffen? Und ich nenne sie heute mal, wie sie andere auch nennen, Brenhim-Anhänger. Nicht Nachfolger Jesu Christi, sondern Brenhim-Anhänger. Die einfach gesagt haben, jetzt hat Gott dies geredet und dies Wort, die Bibel, haben wir nicht verstanden. Jetzt hat Gott einen Propheten gesandt. Das, lass mal, wir halten uns jetzt an dieses. Woraus hat Bruder Brenhim gepredigt? Wohin hat er uns zurückführen müssen? Zum Originalwort. Und was ist das Originalwort? Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen. Ich glaube, dass Bruder Branham gesandt wurde mit dem Originalwort, um uns dahin zurückzubringen. Ihr wisst, man kann nicht über alles sprechen, aber der Schmerz in meiner Seele ist doch so groß. Wenn man durch die halbe Welt reist und andere doch darauf weisen können, dass unbiblische Dinge verkündigt werden, wie groß ist dann der Schmerz? Und wie gut, dass ich dann Hilfe bringen kann und sage, Moment einmal, das stammt nicht von William Branham. Das stammt von denen, die seine Worte gedeutet haben. William Branham war ein wahrhaftiger Mann Gottes, ein Prophet des Höchsten. Und so nutzt mich auch Gott dazu, um den Leuten das zu sagen, was sie zur Klärung benötigen. Nur noch ganz kurz, und dann kommen wir zum Schluss. Auf Seite 49, den letzten Absatz. Jeder Same muss nach seiner Art hervorbringen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach seiner Art, um sein Wort hier auf Erden zu sein. Er brachte in Jesus Christus zum Ausdruck, was er war. Gott war in Christus. Das ist ein Mensch nach seiner Art. Gott ist das Wort. Wie viele wissen, dass er das Wort ist? Das Wort war in Christus, einem Mann, einem Menschen, und wurde durch ihn zum Ausdruck gebracht. Das war Gott, das Wort. In Christus brachte er sich selbst zum Ausdruck. Am Anfang schuf Gott den Menschen nach seinem eigenen Bilde. Das ist die Art von Mensch, die Gott heute macht. Der Mensch, auch das haben wir bereits gesagt und hervorgehoben, wird der gläubig gewordene, die wahren Gotteskinder, werden wieder das sein nach der Vollendung, was sie vorher vor dem Sündenfall waren. Völlig im Bilde dessen, der uns geschaffen hat. Deshalb musste er ja in einen Fleischesleib hineinkommen, um uns, die wir in diesem Fleischesleibe gesündigt und von Gott getrennt waren, zu erlösen und die Möglichkeit zu geben, herauszukommen, um dann wieder in sein Bild umgestaltet zu werden. Welch eine Harmonie im gesamten Worte Gottes. Auf Seite 50, den kleinen Absatz unter der Mitte. Jesus war das zum Ausdruck gekommene Wort Gottes. Glaubt ihr das? Was sollen wir dann sein? Doch auch Söhne Gottes, in denen als Gemeinde das Wort zum Ausdruck kommt. Das ist der geheimnisvolle Leib Christi, der das Werk, das Jesus hier auf Erden begonnen hat, fortsetzt. Das ist die Art nach seiner Art. Alles bringt nach seiner Art hervor. Und hier gebraucht Bruder Branham einen solch kräftigen Satz. Das ist die Art nach seiner Art. Alles bringt nach seiner Art hervor. Jesus ist als das Weizenkorn in die Erde gelegt worden. Und es steht geschrieben, wenn es nicht stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber gestorben ist, dann bringt es viel Frucht hervor. Und genau das ist geworden. Dasselbe Weizenkorn, das einzeln in den Boden gelegt wird oder wurde, kommt dann vermehrt wieder in der Ernte heraus. 100% die gleichen Bestandteile in der Ernte, in der Ehre, wie sie vorher in dem Korn waren, das in den Erdboden gelegt wurde. Amen. Amen. Also wird in der Vollendung jeder Sohn und jede Tochter Gottes im Bilde Jesu Christi unseres Herrn sein. Vollkommen, wie er war. 100%ig. Könnt ihr es alle glauben? Amen. So wird es sein. Ich hoffe, dass wir keine Mühe haben, Gott zu glauben. An uns sind wir zuschanden geworden, an Gott nicht. Er hält, was er verspricht. Man könnte viel, viel darüber weiterlesen. Ich hoffe, dass es ein Ansporn war, einige Passagen zu lesen, damit wir zu Hause weiterforschen, uns darin vertiefen und Gott weiter zu uns reden lassen. Hier führt Bruder Brenn noch einiges aus. Ich möchte lediglich von seinem Gebet noch etwas lesen. Von seinem Gebet auf Seite 53, letzter Absatz. Gnädiger himmlischer Vater, wir wollen die Versammlung noch nicht beenden, sondern nur unterbrechen, um uns ein wenig auszuruhen. Möge der Same, der heute Morgen gesät wurde, auf guten und fruchtbaren Boden gefallen sein. Möge er reichen Ertrag hervorbringen, Herr, eine Fülle ewigen Lebens. Wir beten jetzt, Vater, dass der Same, der gesät wurde, liegen bleibt und wartet. Und wartet, bis der Spätregen fällt. Die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. O Gott, mögen wir deinem Wort nicht vorauseilen, sondern bei dem Wort verbleiben. Gewähre es, Herr. Diesem Gebet habe ich gar nichts hinzuzufügen. Ich möchte nur den Wunsch, den er zum Ausdruck gebracht hat, noch einmal hervorheben. Möge es dem allmächtigen Gott gelingen, Menschen aus uns zu machen, die tatsächlich abwarten können, bis die Stunde Gottes schlägt. Wir tragen diesen edlen göttlichen Samen in unseren Herzen als Originalwort Gottes. So wahr wie Christus das Wort gestorben und auferstanden ist, so gewiss glauben wir, dass derselbe Gott sich an uns, an denen, die ihm Glauben schenken, verherrlichen und sein Wort bis ins Letzte bestätigen wird. Gott hat eine Gemeinde auf Erden, die vorherbestimmt wurde, in diesen letzten Tagen das reine Wort zu hören. Eine Gemeinde, die es nicht noch abermals vermischt, sondern es so auf- und annimmt, wie es dargebracht wurde. Möge der Segen Gottes auf uns allen ruhen. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Vielleicht singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Ich komm, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott. Des Lamm, ich komm, ich komm.
Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für dieses Reden heute Morgen. Wir wissen, es sind nicht Worte eines Menschen, sondern du hast geredet zu uns durch dein teures und heiliges Wort. Wir sind so dankbar dafür, Herr. Möge es tief in unsere Herzen hineingefallen sein, und möge es Frucht bringen für die Ewigkeit. Schenk es mir, o Herr, schenk es uns allen, Herr. Herr, auch wenn wir in Prüfungen hineingestellt werden, mögen wir standhalten, Herr, und mögen wir nicht so sehr auf die Prüfung schauen, sondern mögen wir auf dich schauen, Herr, der du uns führst und leitest, Herr. Herr, vor Grundlegung der Welt ist alles schon für uns bestimmt worden, Herr. Herr, so wollen wir alles dankbar entgegennehmen und deinen Namen preisen und dir danken, Herr. Hilf uns allen dazu, mein Gott. Segne meine Brüder, meine Schwestern. Segne alle, die gekommen sind, o Herr. Und schenke Gnade in der Zwischenzeit.
Ja.
Herr, hilf uns, dann ist uns geholfen.
Mein
Segne
Gott.
Uns, o Herr, dann sind wir gesegnet.
Ja,
wir
Herr.
Danken dir aus der Tiefe unserer Herzen. In
mein
Jesu
Gott.
Namen. Amen.
Amen.